der nobelsten Regung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Die Jugendorganisationen der großen Parteien in Deutschland stehen aktuell mal wieder im Fokus der Berichterstattung. Das gilt gar nicht nur so sehr für eine Parteijugend, sondern das sind gleich mehrere. Wir haben vor kurzem die Linksjugend Solid gehabt, die Jugendorganisation der Linken, die relativ stark präsent waren aufgrund ihrer Drohkulissen, aufgrund eines scheinbar latenten Antisemitismus innerhalb der Parteijugend. Jetzt haben wir vor kurzem auch noch die Junge Union gehabt mit ihrem Deutschlandtag, wo Friedrich Merz plötzlich gemerkt hat, dass die Jungen, die ja eigentlich mal seine größten Unterstützer waren, gar nicht mehr so sehr auf der Seite der Regierung stehen, sondern Friedrich Merz auch hart angreifen. Dann haben wir natürlich noch eine ehemalige grüne Spitzen oder die Vorsitzende der Grünen Jugend, die immer wieder durch sehr krasse Aussagen aufgefallen ist. Das heißt, die Jugendverbände oder die Jugendorganisationen der deutschen Parteien stehen immer mal wieder im Fokus. Und natürlich trifft das auch auf eine Partei zu, die aktuell aber gar keine Jugendorganisation hat. Und das ist natürlich, was sollte es anderes sein, die Jugendorganisation der AfD. Jetzt ist es aber so, dass wir Ende November haben und Ende November ist geplant, dass die neue Jugendorganisation der AfD gegründet werden soll, die dann offiziell im Februar nächsten Jahres ihre Arbeit aufnehmen wird. Soweit, so gut. Man kann da jetzt drüber sprechen und genau das wollen wir tun. Gerrit, ich steige aber gleich mit einer traurigen Nachricht für uns beide ein. Wir können beide leider keine Mitglieder mehr, die irgendeiner deutschen Jugendorganisation werden. Das heißt, wir sind alt.
Ja, hi. Stimmt, das liegt ja vor allem daran, man sagt ja immer, ich glaube, so landläufig sind viele bis 36, aber das heißt...
Ja, und damit sind wir
bis
alt.
Bis Ende 35, ne? Okay, ja, dann sind wir raus.
Sorry.
Jetzt wissen alle, wie alt wir sind. Toll, Sven. Danke.
Ja, aber so ist es. Das ist jetzt die traurige Realität, damit müssen wir leben. Womit wir aber nicht leben müssen, ist so ein bisschen zu gucken, was passiert da eigentlich gerade. Die AfD, wie gesagt, wir hatten schon mal eine Folge gemacht über die junge Alternative, die aufgelöst worden ist, weil man innerhalb der AfD Angst hatte, dass diese junge Alternative Sachen macht, die man selbst als Partei vielleicht gar nicht so gut findet, wo man aber auch so ein bisschen die Angst hatte, man hat nicht so richtig die Kontrolle über diese Jugendorganisation und das soll sich jetzt ändern. Man hat sich also eine Satzung gegeben, die jetzt am Wochenende bestimmt werden soll. Man hat einen potenziellen Vorsitzenden dieser Jugendorganisation und über all das wollen wir in der kommenden Folge von Rechtsgerichtet ein bisschen ausführlicher sprechen. Gerrit, vielleicht?
Nein, eigentlich wollen wir in der jetzigen Folge darüber sprechen. In der kommenden können wir nochmal darüber sprechen, was dann da wirklich am Wochenende passiert ist.
So meinte ich das, Formulierungsfehler, aber genau, das ist der Punkt. Dann würde ich sagen, wir steigen mal so ein, dass wir erstmal über den langweiligen Teil sprechen. Dann haben wir das abgehakt und können hinten raus dann die Spannung ein bisschen hochfahren. Der langweilige Teil ist natürlich die Satzung. Die haben wir uns beide angeguckt. Und Gerrit, vielleicht kannst du mal grob zusammenfassen, was ist denn so der Inhalt dieser grandiosen Satzung?
Ja, grundsätzlich gibt es schon eine ungefähr 7- bis 8-seitige Satzung, die rumgeht, die im Endeffekt zur Abstimmung steht. Dann am 29. und 30. November. Vielleicht schaffen sie schon am 29., je nachdem, ob sie sich einigen. Vieles, was da drin steht, ist eigentlich ganz normales parteipolitisches Blabla. Regeln, Verweise auf die Bundessatzung der AfD. Wie sind die Verfahrensregeln im Endeffekt dieser neuen Jugendorganisation der AfD? Spannend ist, glaube ich, eins, dass der Vorschlag des Namens, der bisher drinsteht, ist Generation Deutschland. Ja, was heißt spannend? Das ist nun mal irgendwie ein lustiger Fact. Was vielleicht sonst noch zu erwähnen ist aus dieser Satzung, ist, wie, und das ist dann vielleicht gar nicht so langweilig, wie du sagst, weil das ist ja schon auch das Ergebnis eines Prozesses, der innerhalb der AfD auch umstritten war. Auch die Frage danach, warum braucht man so eine neue Jugendorganisation? Warum wurde die alte eigentlich aufgelöst? Du hast es ja schon angedeutet. Einerseits wollte man mehr Kontrolle haben, vermutlich. Also das sind so die, es gibt so zwei Erzählungen. Einer mehr Kontrolle, mehr Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Mitglieder dieser Jugendorganisation der Partei. Wenn die eben dumme Sachen machen, dass man sie dann auch rausschmeißen kann. Ein Anlass war wohl die Festnahme dieser sogenannten sächsischen Separatisten, die eine Art autonomen Staat im, in Teilen von Sachsen und ich glaube Tschechien gründen wollen, also so Separatisten, sagt ja auch schon der Name. Und da hatte die junge Alternative in Sachsen sich geweigert, die rauszuschmeißen. Und das hat der, das war, glaube ich, so ein Augenöffner, so ein Eye-Opener für die AfD zu sagen, so, oh, puh, ey, mit denen müssen wir uns da jetzt rumschlagen, wir haben keine Möglichkeit. Und das Problem damals war natürlich immer, dass die Art und Weise, wie die junge Alternative, wie sie ja damals noch hieß, organisiert war, war, dass da jeder rein konnte und du musstest nicht gleichzeitig Mitglied der AfD sein. Das heißt, die waren relativ autonom, du konntest beides sein, du konntest Mitglied in der AfD und in der jungen Alternative sein, musstest du aber nicht. Das heißt, du konntest nur Mitglied in der jungen Alternative sein, die ja für sich selber ja eigentlich fast schon wie die identitäre Bewegung, deswegen so eine Art eigene Vorfeldorganisation der Partei war, die relativ autonom oder autark gearbeitet hat. Und das ist natürlich jetzt das Spannende, was in dieser neuen Satzung drinsteht. Und das war ja auch das große Ziel dieses ganzen Taras der AfD, Anfang des Jahres in Riesa, die vor der Bundestagswahl, diese AfD-Jugend aufzulösen. Man hatte ja auch viel Angst innerhalb der AfD, ob das dann zu Flügelkämpfen kommt, was bei der AfD immer lustig ist, weil das im wahrsten Sinne des Wortes dann Flügelkämpfe sind mit diesem ehemaligen Flügelrumpf und Björn Höcke, die eigentlich das nicht wollten. Alice Weidel hat es dann geschafft, die Fronten halbwegs zusammenzuhalten, dass eigentlich alle relativ geräuschlos gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, das ist vernünftig, wir wollen jetzt professioneller sein, wir wollen jetzt seriöser auftreten und da hilft halt eben so eine Jugendorganisation nicht. Dann haben sie es in Riesa aufgelöst, ja, und dann haben sie diese Satzung erarbeitet und jetzt soll es eben neu gegründet werden und jetzt wird die Regelung so sein, jedes AfD-Mitglied unter 36, die AfD sagt selber, das sind Stand jetzt ungefähr 6.000, kann Mitglied der neuen Jugendorganisation sein, sprich von wahrscheinlich dann Generation Deutschland, der Name wird dann auch abgestimmt am Wochenende, muss aber nicht. Und auch darüber gab es Diskussionen, andere Jugendorganisationen haben da auch unterschiedliche, also von anderen Parteien unterschiedliche Verfahrensweisen, ob man jetzt Mitglied sein muss, der Jugendorganisation oder nicht. In manchen Parteien ist man dann automatisch in dieser Jugendorganisation. Bei der AfD, und das gab da wohl Diskussionen, die man hört, darum, wie man das am besten machen will. Stand jetzt, könnte natürlich alles noch geändert werden auf diesem Gründungsparteitag, stand jetzt musst du es nicht machen, du kannst aber sagen, ich bin unter 36, dann würde ich auch gerne Mitglied der Generation Deutschland sein. Du kannst aber auch sagen, nee, ich möchte nur AfD-Mitglied sein und nicht da rein. Was noch spannend ist an der Satzung, ist die Debatte um, ich sag mal, doppelte Mitgliedschaften. Aufmerksame Hörer werden jetzt vielleicht wissen, dass es um den Unvereinbarkeitsbeschluss geht. Da verweist diese Satzung auf die Satzung der AfD. Sprich, man darf nicht Mitglied der jungen Alternative sein, der neuen Generation Deutschland sein und beispielsweise der identitären Bewegung oder den hunderten anderen Organisationen, denen man kein Mitglied sein darf, wenn man auch AfD-Mitglied sein will. Da steht auch Scientology oder sowas drauf oder irgendwelche wie die Hisbollah, glaube ich. Das heißt, das gilt da weiterhin. Aber ist ja auch klar, dass das gilt, weil du Mitglied der AfD sein musst, macht das ja Sinn. Und ich glaube, auch das war ein großes Ziel davon, weil das natürlich vorher deutlich schwieriger war. Und wie wir alle wissen, natürlich das auch nur so ein kleiner Etikettenschwindel ist, weil die Verbindung zwischen AfD und beispielsweise der identitären Bewegung auch bis in die Fraktionsebene schon lange relativ gut vernetzt sind, auf Mitarbeiterebene und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz gibt es diesen Unvereinbarkeitsbeschluss offiziell und auch das soll, da steht dann weiter drin und gilt eben weiter. Ich glaube, das sind so die spannendsten Punkte, die ich jetzt hier hätte von der Satzung. Hast du noch was zur Satzung, zum Leitantrag?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das so verstanden und das fand ich schon ein bisschen spannend, aber kann auch sein, dass ich das falsch gelesen habe, dass da drin steht, dass tatsächlich alle, die diesem Jugend- oder dieser dann potenziellen Generation Deutschland angehören wollen, gleichzeitig auch Mitglied der AfD sein müssen. Da bin ich jetzt aber nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich so ist. So hatte ich es aber.
Sven, hast du mir gerade zugehört?
Ja.
Das war eigentlich, das war die Hauptaussage dessen, was ich gerade erzählt habe. Nee,
du hattest
es. Dass das ja das Hauptanliegen war, überhaupt diese junge Organisation, neue Jugendorganisation zu gründen, ist, niemand kann mehr Mitglied in der Jugendorganisation sein, ohne AfD-Mitglied zu sein.
Okay, dann hatte ich es nur gerade falsch verstanden, weil es wirkte so, als ob, oder vom Standpunkt her.
Du musst nicht Mitglied der Jugendorganisation sein, wenn du unter 36 bist. Aber wenn du in dieser Jugendorganisation sein willst, unter 36 bist, musst und unter 36 bist, dann kannst du in der Mitglied sein. Um in der Mitglied zu sein, musst du aber auf jeden Fall AfD-Mitglied sein. Aber du musst nicht unter 36 Mitglied der neuen der Generation Deutschland sein, kannst aber AfD-Mitglied sein.
Gut, dann schließe ich da nochmal an und sag nochmal ganz kurz, weil du ja gesagt hattest, wie ist das bei anderen Parteien? Wir hatten uns das angeguckt und tatsächlich ist das dann die einzige Partei, die das eben zwingend macht. Also bei allen anderen ist es so, man kann Mitglied sein bei der Jugendorganisation, muss aber nicht zwingend Mitglied in der Hauptpartei sein, außer, und jetzt kommt da nämlich der andere Punkt, ist man Mitglied in der Hauptpartei, also keine Ahnung, bei den anderen Parteien, dann wird man nicht immer, aber manchmal zum Beispiel passives Mitglied bei der Jugendorganisation, also dann nicht aktiv, sondern ist eben da drin. Oder man kann auch widersprechen und sagt eben, man möchte nicht Mitglied der Jugendorganisation sein. Das heißt, man merkt hier dann schon eindeutig, die AfD möchte eine gewisse Kontrolle über ihre Jugendorganisation haben, die andere Parteien eben nicht haben. Ich könnte mir vorstellen, manchmal haben sich die anderen Parteien auch geärgert, dass man keine größere Kontrolle über die Jugendgruppen hat. Bestes Beispiel, wie gesagt, Grüne Jugend mit ihrer ehemaligen Vorsitzenden oder aktuell auch die Linke. Da hat man ja auch jetzt diesen Aufschrei gemerkt, wobei natürlich auch die Linke selbst relativ viele problematische Personen mittlerweile oder immer schon innerhalb ihrer Reihen hatte. Und man hat da nicht so richtig groß Möglichkeiten, was gegen zu machen. Das heißt, das ist jetzt natürlich etwas, was die AfD da für sich nutzen kann und dann eben genau damit spielen kann. Und du hast es aber auch gesagt, natürlich ist die Frage, wie wird das dann umgesetzt? Weil in der Satzung, jetzt in der Bundessatzung der AfD steht ja auch, das ist Artikel 2, die Mitgliedschaft und dann Absatz oder Paragraph Unterpunkt 5. Personen, die Mitglied einer der in Absatz 4 bezeichneten Organisationen waren, können nur Mitglied der Partei werden, wenn sie darüber im Aufnahmeantrag Auskunft geben und der zuständige Landesvorstand sich nach Einzelprüfung mit 2/3 Mehrheit oder mit 2/3 seiner Mitglieder für die Aufnahme entscheidet. Das heißt, im Endeffekt muss ja eigentlich nur der Bewerber oder die Bewerberin sagen, hier, ich war mal Mitglied bei den Identitären und da, wenn wir jetzt mal bei den Identitären bleiben, dann ist es ja gar kein Problem, weil du es ja schon gesagt hast, im Endeffekt, die AfD hat gar nicht so große Probleme mit den Identitären, zumindest unterschwellig. Das heißt, im Endeffekt ist das Ganze ja gar kein großes Problem. Natürlich ist das so ein bisschen der Punkt, den du mit den sächsischen Separatisten angesprochen hast, schon ein Aspekt, der damit reinfällt. Das ist ja auch jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass das wirklich ein Problem war, weil das waren ja wirklich problematische Leute, wo man dann ja eben auch noch Fotos von denen hatte mit wichtigen Personen der Partei und so weiter und so fort. Das heißt, in den Augen der AfD ist natürlich das ein ganz wichtiger Punkt, dass das genauso läuft. Zeigt aber auch, und das finde ich spannend, nämlich genau das, dass die AfD eben auch nochmal verstärkt Angst hat vor ihrer Jugendorganisation und so ein bisschen auf diesen klassischen Leninschen Satz zurückfällt, von wegen Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spannende daran, weil ja die AfD selbst eigentlich vor allem auch mit einem Vertrauensverlust gegenüber den, ich sag's mal in Anführungsstrichen, etablierten Parteien ja auch kokettiert und dadurch ja auch mehr und mehr Zulauf bekommt. Und jetzt vertrauen sie aber ihrer eigenen Parteijugend nicht mehr und müssen quasi die eigene Parteijugend kontrollieren. Und das ist, finde ich, schon ein sehr spannender Ansatz, der eben auch zeigt, wie problematisch die Jugendorganisation für die AfD selbst zu werden schien, beziehungsweise zu werden scheint, weshalb man jetzt eben diese Kontrolle ausüben will.
Ja, ich meine, die waren ja auch ganz schön sauer und das Vorfeld war ja auch sauer, weil sie ja genau auch das argumentiert haben, dass ja quasi die Seele dieser Organisation ja auch ist, ne? Also so dieses Anti-Establishment, auch das Vorfeld zu sein zu den Radikalen, die Leute aufzunehmen und so auch Anziehungskraft zu haben für besonders radikale Kräfte. Aber da fällt mir nämlich noch der zweite Punkt an, den ich vorhin gar nicht ausgeführt habe. Die zweite Erzählung, warum die AfD das natürlich gemacht hat, ist einem Verbotsverfahren der Jungen Alternative zuvorzukommen, weil das jetzt natürlich deutlich schwieriger ist, wenn die derartig in die Partei eingegliedert ist, diese Jugendorganisation, als es eben vorher war.
Ja, und vielleicht auch nochmal kurz dazu, weil das ist ja auch so ein Punkt und ein Klassiker. Natürlich sind immer die Jugendorganisationen, das ist ja bei eigentlich allen Parteien so, dass die Jugendorganisation quasi auch nochmal so ein bisschen diesen radikaleren Teil inne hat. Das heißt, die Jugendorganisationen sind meistens nochmal jetzt bei den Grünen und bei der SPD sind die nochmal deutlich linker als die Mutterpartei. Und bei der Union kann man auch schon sagen, da haben wir doch oftmals, nicht immer, aber oftmals schon nochmal konservativere Leute drin, als sie dann zum Beispiel auch in der Mutterpartei Union dann oder CDU, CSU dann eben sind. Wobei ich es jetzt bei der aktuellen Debatte spannend finde, dass die junge Union da ja mit ihrer jungen Gruppe tatsächlich mal ganz gute Aspekte reinbringt, die ja also diesen Generationenaspekt mit reinbringen, der fand ich ganz oft gerade bei der Jungen Union immer so ein bisschen gefehlt hatte. Die wirkten immer so sehr alt für eine Jugendorganisation. Aber das ist nochmal eine andere Debatte. Worauf ich hinaus wollte, muss immer im Kopf behalten, die Jugendorganisationen sind eigentlich immer ein ganzes Stück radikaler als die klassische Mutterpartei.
Ja, und hier wird es ja jetzt auch wirklich spannend mit dem Blick, wie stellt sich das eigentlich die AfD-Spitze auch vor, wie das weitergehen soll mit dieser neuen Jugendorganisation Generation Deutschland. Vielleicht noch vorab eine Kleinigkeit zum Verfahren, was da passieren wird am Wochenende. Wie gesagt, alle AfD-Mitglieder unter 36 können eben Mitglied werden dieser neuen Organisation. Das Verfahren wird jetzt so sein, oder ist so gewesen, dass jeder unter 36 sich hätte anmelden können für diesen Gründungsparteitag der Jugendorganisation und das hätten dann theoretisch 6.000 Leute werden können. Und jeder, der dann dort ist, dann automatisch als Gründungsmitglied Teil dieser Organisation ist und dann auch für diesen Gründungsparteitag das Quorum stellt. Sprich, wenn wir jetzt Jean-Pascal Hohm als neuen Vorsitzenden mal sehen werden, was höchstwahrscheinlich passieren wird, dann sind eben die vor Ort sind, die ihn wählen. Und es haben sich laut AfD ca. 1.000 angemeldet. Das heißt, wenn er dann sinngemäß 501 Stimme bekommt, dann wäre er mit einer sehr, sehr knappen Mehrheit der neue Bundesvorsitzende dieser Jugendorganisation und eben mit diesen Mehrheiten, die sich eben aus dem Quorum der dort auftauchenden AfD-Mitglieder unter 36 ergibt, werden dann eben die Beschlüsse gefasst auf diesem ersten Gründungsparteitag. Auch diese Satzung und der Leitantrag, das wird dann eben alles von den Menschen beschlossen, die dann eben dort am Wochenende nach Gießen reisen. Und da sind wir jetzt ja eigentlich schon bei der spannenden Personalie, die ja meiner Meinung nach vor allem spannend ist. Natürlich wegen ihrer auch in Teilen rechtsextremen Vergangenheit, aber auch, weil sie zeigt, was die Probleme, aber vielleicht auch die Strategie der AfD in Zukunft sind mit dieser Jugendorganisation. Jean-Pascal Hohm, der ist 28 Jahre alt, ich glaube Jahrgang 1997, also er ist wirklich noch ziemlich jung. Er hat wirklich schon, da reicht ja schon der Wikipedia-Artikel für ihn, eine einschlägige Vergangenheit mit, ich sag mal, grenzwertigen Vorfällen und Verbindungen bis ins Neonazi-Spektrum rein. Und besonders bemerkenswert, bevor wir das vielleicht nochmal vertiefen, er ist teilweise schon von Ämtern zurückgetreten innerhalb der AfD wegen Skandalen. Er hat Mitarbeiterschaften quasi nicht mehr weitergeführt für Abgeordnete in Brandenburg wegen Skandalen um ihn. Und deswegen ist es ja schon erstmal ein bisschen bemerkenswert, dass die AfD sagt, wir canceln jetzt unsere alte Jugendorganisation, die ist uns zu radikal, die haben wir nicht unter Kontrolle. Und dann lassen wir eine neue gründen und deren Vorsitzender ist wirklich, ich sag mal, kein unbeschriebenes Blatt. Warum das eigentlich? Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass das für die AfD-Führung, für Alice Weidel, Tino Chrupalla und Co. nicht unheikel ist. Wer sitzt da an der Spitze dieser Jugendorganisation? Und sie haben ihn ihrer Meinung nach in Jean-Pascal Hom eingefunden, der eben genau wegen dieser Vergangenheit, ich sag mal, den Respekt genießt vieler dieser radikalen, jungen AfD-Mitglieder, die dann potenziell ja auch die Mitglieder dieser neuen Jugendorganisation sein werden oder auch neue radikale Mitglieder, die vorher JA-Mitglied waren, aber nicht AfD-Mitglied, jetzt dazu bewegen können, auch in die Partei einzutreten. Auf der anderen Seite Jean-Pascal Hom schon so den Geläuterten gibt. Also er gibt sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten sehr professionell, sehr moderat, sehr gemäßigt und vor allem sehr loyal gegenüber der Parteiführung. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste gewesen für die Parteiführung, dass sie in ihren Augen jetzt jemanden haben, der dafür sorgt, dass die nicht auf die Barrikaden gehen werden, dass sie überhaupt mitmachen, diese ganze Neugründung, dem sie auf der anderen Seite vertrauen, weil er ihnen offensichtlich eine gewisse Loyalität entgegenbringt und sie hoffen und das Gefühl haben, dass er eben diese Jugendorganisation nicht gegen die Partei aufhetzen wird in irgendeiner Art und Weise, sondern im Gegenteil, was man von ihm hört, er eher schon fast eine Art so disziplinarische Rhetorik gegenüber diesen jungen neuen Mitgliedern oder dieser neuen Jugendorganisation an den Tag legt und immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass sie quasi ein Teil der Partei sind und auch für die Partei arbeiten und eben nicht eigenständig ihr eigenes Süppchen kochen.
Ja, und das finde ich auch so spannend. Da würde ich tatsächlich jetzt doch nochmal den Rückbezug zur Satzung machen, weil ja genau das auch in dieser Satzung sehr klar drin steht, was ich schon spannend finde. Ich würde da mal draus zitieren. Zweiter Punkt, Bindung an die Alternative für Deutschland und Zwecke der Jugendorganisationen. Und dann im zweiten Punkt, Zwecke, heißt es eben, Zwecke der Jugendorganisation sind die Verbreitung des Parteiprogramms und des weltanschaulichen Gedankenguts der Partei und ihrer politischen Grundtendenz, insbesondere innerhalb der Jugend und so weiter und so fort. Das, finde ich, ist dann schon sehr spannend, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Hom ja auch gesagt haben soll, dass er die AfD oder den Jugendverband zu einer Kaderschmiede für die AfD machen möchte. Das heißt, er will ja, also ist ja auch so ein bisschen das Ziel von Jugendverbänden, dass sie natürlich neue Politiker heranziehen sollen. Und das ist, finde ich, dahingehend auch wirklich spannend, weil das so ein Punkt ist, den ich bisher auch gerne oder den man an der AfD, finde ich, auch immer wieder kritisieren konnte, dass sie eben relativ wenige klassische Kader in ihrer Partei haben, sondern sehr viele, in Anführungsstrichen, normale Leute, die ja gar nicht unbedingt immer gut darin sind, Politik zu machen. Ich denke da immer wieder an so Podiumsdiskussionen oder an Veranstaltungen, wo dann so andere AfD-Kandidaten, jetzt eben nicht die Bekannten, über die man immer spricht, sind und die dann ja auch wirklich nicht durch rhetorisches Talent etc. auffallen. Und genau das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man jetzt umstrukturieren möchte und wo Hom dann auch wahrscheinlich wirklich ein guter Vorstand ist, der sowas hinbekommt. Das ist so ein bisschen die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite hast du eine
Er mimt ja quasi das Paradebeispiel jetzt gerade für sich selber, so dieses Parteikaders, das ist tatsächlich ganz
Da wollte ich jetzt gerade drauf kommen, weil auch das nämlich zu dem zweiten Punkt passt, den ich ja vorhin schon genannt hatte, dass Hom ja selbst immer wieder aufgefallen ist. Du hattest es schon gesagt, der ist aus dem Cottbuser Kreisvorstand zurückgetreten, der hat für einen AfD-Bundestagsabgeordneten gearbeitet, also er kommt aus Brandenburg, Cottbus, Brandenburg, und das ist so ein bisschen genau das. Das heißt, er.
Oh, ich habe, glaube ich, gesagt, er hat im Landtag ist er zurückgetreten, genau, für einen Mitarbeiter.
Deswegen habe ich es gerade nochmal gesagt. Also, er hat für einen AfD-Bundestagsabgeordneten aus Brandenburg gearbeitet, ist dann aber eben von diesen Positionen zurückgetreten, nachdem im Verfassungsschutzbericht er genannt worden ist oder ein Gutachten vom Verfassungsschutz. Und da ist er dann zurückgetreten und hat aber auch noch andere Sachen. Also er war ja zum Beispiel auch mal bei einem Treffen von Casa Pound. Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir über Casa Pound auch schon mal gesprochen. Das hat er dann so begründet, dass es irgendwie ein zufälliges Treffen war, wo er aber irgendwie einen Pärchenurlaub gemacht hat und dann die quasi zufällig rein privat getroffen hat, war auch schon ganz spannend.
Lustig in dem Zusammenhang, also Casa Pound ist ja so eine neofaschistische Bewegung aus Italien. Und Jean-Pascal Hum hat zu seiner Verteidigung auch gesagt, naja, deren Werte kann er ja gar nicht teilen, wegen seiner Solidarität mit den Brüdern und Schwestern oder so in Südtirol.
Jetzt hast du mir meine Pointe geklaut.
Ach so, sorry, ich dachte, du wirst das, ach, tut mir leid, du kannst es auch nochmal sagen.
Nein, aber ja, darauf wollte ich jetzt hinauskommen. Das ist halt immer wieder so eine, ja, schon lustige Argumentation, weil natürlich gerade deutsche Neonazis oder Rechte immer wieder so ein bisschen Südtirol als Teil von Deutschland sehen und definieren. Das ist auch nicht das erste Mal, dass genau so eine Argumentationsmuster dann genutzt wurden, dass man die italienischen Faschisten gar nicht gut finden kann, weil die ja Südtirol als Teil von Italien sehen, aber deutsche Rechte oder österreichische Rechte Südtirol eben als Teil von Österreich oder Deutschland, je nachdem, wie man das dann definiert. Also die Österreicher sagen natürlich immer, Südtirol gehört zu Österreich, und die ganz stramm rechten Deutschen, die sagen eben, Südtirol ist nicht Italien, sondern es gehört zu uns. Da gab es ja auch immer mal Sticker von. Oder hier, ne, unsere Freunde Freiwild, die ja auch immer gerne mal so diesen Deutschland-Aspekt mit Südtirol verbunden haben. Das heißt, das sind ja alles so Aspekte, die damit reinfallen, aber genau diese Argumentation ist halt auch nichts Neues, und wenn man sich ein bisschen länger eben damit beschäftigt, dann hat man das so oft gehört. Aber natürlich ist es trotzdem ja schon eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, witzige Sache, die da im Endeffekt hintersteht. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist so dieses Klassische, aber das ist ja auch kein Problem, wenn er dann eben sagt, also die Südtiroler sind Angehörige seines Volkes und deswegen könne er eben gar nicht den italienischen Neofaschismus gutheißen, zeigt ja auch tatsächlich nochmal, wie sozusagen seine Gesinnung ist, wenn er eben diesen völkischen Aspekt so offen anspricht und er mit diesem völkischen Aspekt, und das finde ich halt auch wieder witzig, mit dieser völkischen Argumentationsstruktur quasi verneint, italienische Faschisten gut finden zu können. Das ist halt irgendwie mit völkischem Denken gute Verbindung zu anderen völkischen Gruppen gut zu heißen.
Spannend, ganz anderer Fakt aber, dass die in diesem rechtsextremen Vorfeld gerade auch eine große Diskussion um Polen ist, weil natürlich die polnischen Rechten Deutschland richtig scheiße finden und die jetzt dann da quasi darüber diskutieren, wie man jetzt damit eigentlich umgehen soll und ob das jetzt Partner sind oder nicht. Genau. Ich wollte aber nur, ach so, vielleicht der Vollständigkeit halber, Sven, genau dein Lieblingsthema. Er ist natürlich auch irgendwie gut vernetzt gewesen oder immer noch mit der Fanszene des FC Energie Cottbus. Und ist dort auch bei Spielen wohl in der Kurve gestanden, wo es auch zu antisemitischen Äußerungen kam. Es gibt auch Aufnahmen von ihm. Er sagt aber, er hätte die Sachen nicht mitgerufen. Und da hat er sich dann auch schon so, ich sag mal, dezent von distanziert. Aber ich finde trotzdem die Frage spannend, wie ist er jetzt momentan eigentlich einzuschätzen? Wie ist er jetzt so, ich sag mal, so ein Wolf im Schafspelz? Gibt er sich nur moderat, um am Ende eigentlich irgendwie von innen heraus da die jungen Rechten in der Partei oder ganz Rechten in der Partei zu etablieren? Oder ist er wirklich so sehr Parteikader geworden, dass eben die Parteidisziplin, die Parteiloyalität, der Parteierfolg, den man dann vielleicht eher in einer moderaten Linie sieht, vielleicht auch nicht, aber gibt es ja die Flügelkämpfe innerhalb der AfD, und wenn eben sich zum Beispiel die durchsetzen, die sagen, wir wollen eher in die Mitte rücken, wir wollen Anschlussfähigkeit, wir wollen die Brandmauer aufweichen, ob er dann einfach am Ende doch, man kann jetzt negativ sagen, Karrierist ist, oder ob sich dann da so eine Selbstderadikalisierung entsteht, weil man eben einfach quasi auf alles Weidel hört, sinngemäß, und sagt, okay, dann machen wir damit jetzt mit und dann ist das nun mal so, oder nicht. Und ich glaube, beide Optionen sind realistisch oder beide Optionen könnten wir in Zukunft sehen. Ich habe nämlich das Gefühl, es gibt in der AfD einige so, ich nenne es mal so, junger Wilder, die alle eine einschlägige Vergangenheit haben, aber jetzt quasi versuchen aufzutreten wie so Parteifunktionäre, versuchen Verantwortung zu übernehmen innerhalb der Partei und, das ist ja auch nochmal spannend bei Stichwort Kaderschmiede, vor allem sehen, dass die AfD eigentlich kein fähiges Personal hat, falls man mal in eine Regierungsverantwortung kommt, was ja nicht so unwahrscheinlich ist, wenn man auf die Umfragen in Sachsen-Anhalt und Ulrich Siegmund guckt. Also das heißt, diese Erkenntnis zu sagen, so, wir müssen da jetzt uns mal professionalisieren, wir brauchen politische Beamte, wir brauchen Staatssekretäre, wir brauchen diesen ganzen Quatsch da, um eigentlich irgendwo mal zu regieren. Und ich glaube, er ist einer von denen, der da erkannt hat, dass es dafür eine gewisse Professionalisierung braucht und dafür er auch bereit ist, zumindest oberflächlich rhetorisch abzurüsten. Ich muss jetzt die Junge Freiheit zitieren, weil mit denen hat er halt viel geredet. Tut mir leid. Da hat er sich nämlich relativ ausführlich geäußert. Die Bürger wollen nicht vertreten werden von Politikern, bei denen sie glauben, dass sie am gesellschaftlichen Rand stehen, hat er gesagt. Das hat er nicht bei der Jungen Freiheit gesagt, das hat er in einer Veranstaltung der AfD gesagt. Sie müsse so auftreten, dass sie anschlussfähig ist. Dann hat er konkret gefordert, man solle sich beispielsweise nicht über den Körperumfang von Abgeordnetenkollegen lustig machen. Damit hat er wahrscheinlich auf Ricarda Lang angespielt. Unser Ziel kann nicht gesellschaftliche Spaltung sein. Wenn die AfD auch in westdeutschen Ländern oder im Bund regieren wolle, solle sie sich nicht hinter der Brandmauer verstecken und mit dem Finger auf andere zeigen. Inhaltlich dürfe sich die Partei allerdings nicht anpassen. Auftrag der AfD sei es, Deutschland als Land der Deutschen zu erhalten. Also man sieht hier schon die Diskrepanz. So, ne? Erst klingt der total versöhnlich, moderat und dann hinten raus, ja, es wird es halt dann schon deutlich. Aber das muss er auch so machen, weil er muss ja eben dann am Ende auch diese ja sehr, sehr nach rechts außen offenen jungen Leute, die ja vorher wahrscheinlich sehr viel mit der Jungen Alternative assoziiert waren, bei der Stange halten. Und die müssen ihn halt auch eben auch akzeptieren. Aber auf der anderen Seite muss er sie jetzt im Auftrag seiner Parteiführung disziplinieren.
Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen der inhaltlich korrekte Punkt, den man ja auch so ein bisschen sieht, wenn man auf das schaut, was wir uns ja auch schon angeschaut haben mit der allgemeinen Strategie der AfD, dass man nach außen hin versucht, sich zu mäßigen oder der Versuch gemacht wird, dass man sich eben in der Sprache mäßigt, aber nicht in den Inhalten. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den er scheinbar gut vertreten kann, dass er dann auch eben Sachen ausspricht, die eben als problematisch in seinen Augen als problematisch wahrgenommen werden, dass er sich eben auch so ein bisschen als Kümmerer sieht für die Probleme, was ja tatsächlich auch so ein Aspekt ist, der die AfD ja auch mit erfolgreich macht, dass sie sich als quasi Kümmererpartei darstellt. Und da macht er natürlich genau weiter, ohne eben tatsächlich inhaltlich davon abzuweichen. Und das ist jetzt ein Artikel aus der Welt, in dem von der Kollegin Frederik Schindler, der ihn zitiert, ich weiß nicht, ob er ihn direkt interviewt hat oder ob er das von der Veranstaltung hat, da hat Hohm gesagt, Zitat, es wird in unseren Kerninhalten keine Abkehr von dem geben, was wir seit Jahren fordern. Ich stehe ganz sicher nicht für einen Wischiwaschi-Kurs. Und das, finde ich, ist genau die Aussage, die man da eben auch so ein bisschen reininterpretieren kann, weil er sich, also er gibt sich ja so als klassischer Politiker schon, wenn man jetzt Interviews schaut mit ihm oder Beiträge im Fernsehen, der sieht ja aus wie so der klassische Politiker, den man hat und gar nicht so sehr, und das finde ich auch spannend, gar nicht so sehr wie der Vorsitzende einer Jugendorganisation, sondern in den Beiträgen, die ich gesehen habe, da sieht er aus wie ein Philipp Amthor. Also klassischer Anzug, und wenn man sich so die anderen Parteijugendvorsitzenden anschaut, die haben ja eher noch ein bisschen legereres und so ein Casual-Schick.
Naja, bei der Jungen Union wird dann die Krawatte weggelassen, aber mehr ist das auch nicht.
Ja,
aber das heißt aber da schon was, ne?
Ja, das meine ich damit. Und das ist halt, er tritt eben jetzt so als der das klassische Stereotyp von einem Politiker auf. Und gerade bei einer Jugendorganisation erwartet man ja genau das eigentlich erstmal nicht, sondern da erwartet man in meinen Augen eher erstmal so ein bisschen diesen Casual-Schick, wenn man das so bezeichnen möchte.
Das ist jetzt so ein bisschen Stilkritik. Ich finde schon aber, dass man Jean-Pascal Hohm so diesen neurechten Schick auch in dezent ansieht. Die Farben der Anzüge, der Undercut-Seitenscheitel, nicht Undercut, aber der Seitenscheitel mit den Seiten auf Null und so. Also man weiß schon, man sieht schon, wo er herkommt.
Ja, das könnte natürlich auch so ein bisschen die Fußballverbindung sein, ja. Ne? Dass da der Haarschnitt muss natürlich sitzen, gerade wenn es
Antideutscher, keine Ahnung.
Zu spielen geht. Ja, also der Schnitt ist ja quasi mittlerweile Standard in unterschiedlichen Szenen geworden. Aber wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, er versucht natürlich nach außen ein Bild zu generieren, was ich tatsächlich dahingehend spannend finde, weil es ja genau eigentlich der Idee von dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, eher rebellischen Jugendgruppierung widerspricht. Weil das also in meinen Augen passt es nicht. Und wenn ich so ein bisschen an junge Menschen denke, die nehmen Leute in Anzug gefühlt immer noch weniger ernst, als wenn sich jemand so kleidet wie er. Und die sich eben so ein bisschen legerer geben. Und ein Anzug hat ja immer so ein bisschen, finde ich, auch was Steifes. Und das passt natürlich auch wieder so ein bisschen zu dem, was jetzt in der Satzung auch drinsteht, dass man eben so diesen steifen, diesen klassischen Charakter hat, dieses Professionalisieren. Das passt natürlich dazu, aber es passt irgendwie in meinen Augen, das beißt sich eben mit diesem Aspekt Jugendorganisation.
Ja, allerdings, vielleicht hat die AfD mittlerweile auch etwas Glück dadurch, dass meine Wahrnehmung des neurechten Vorfelds, die ja nicht müde werden, sich ja auch als irgendwie Theorieschule der AfD zu sehen, dass die ja vielleicht auch sich selber mittlerweile in so einer sehr verantwortungsbewussten Rolle sehen, der AfD zu helfen, Erfolg zu haben und auch deswegen zu so einem Schluss kommen könnten, zu sagen, wir brauchen jetzt vorerst eine Professionalisierung, obwohl natürlich da die Kramkämpfe auch gerade richtig losgehen. Also es hat jetzt nicht nur was mit der neuen Jugendorganisation zu tun, eher damit, dass man dort auch mit Sorge, das hatten wir in der letzten Folge ja, mit Sorge, auch mit Sorge auf ein Aufweichen der Brandmauer guckt, weil man dann doch Angst vor einer Deradikalisierung hat. Aber ich sag mal, die Benedikt Kaiser oder auch Philipp Stein oder auch Shlomo Finkelstein, die geben sich ja doch dann in ihren Podcasts und Interviews und Videopodcasts, die ja wirklich am laufenden Band raushauen, auch eigentlich alle immer sehr moderat und sind immer sehr stolz auf auch irgendwie ihre Theorieschulung und ihre vermeintlich rhetorische Versiertheit. Und vielleicht tröpfelt auch das so ein bisschen dadurch, dass das da so ein bisschen Mode ist, auch so ein bisschen seriöser aufzutreten.
Ja, ich will trotzdem doch noch mal kurz bei diesem Modeaspekt ein bisschen genauer bleiben, denn natürlich hat man auch in der Art und Weise, wie man sich kleidet, natürlich immer auch eine gewisse Außenwirkung, die man ja immer mal wieder gesehen hat, je nachdem, in was für Kreisen jemand unterwegs sein möchte oder in was für Kreisen er gesehen werden möchte. Und so ein Anzug wirkt natürlich immer erstmal professioneller, wirkt vielleicht auch ein bisschen bürgerlicher, aber in anderen Situationen hat man dann eben vielleicht auch andere Kleidung an. Und jetzt kann es natürlich auch sein, das weiß ich jetzt nicht, wie er sich so im privaten Rahmen oder bei normalen, dann zukünftigen Veranstaltungen geben wird. Aber dieser Modeaspekt ist ja schon etwas, wo man auch so ein bisschen versucht, in eine gewisse Richtung eine Außenwirkung zu haben. Und jetzt könnte ich mir dann eben auch vorstellen, dass er sagt, okay, wenn er eben mit diesen öffentlich-rechtlichen Medien oder mit den Medien allgemein ins Gespräch kommt. Und das war ja das, wo ich ihn gesehen habe, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob es Spiegel war oder ob es öffentlich-rechtlich war, wo er aber natürlich dann eben als so klassisch professioneller Politiker auftritt. Und das ist natürlich so ein bisschen die Wirkung, die er dann nach außen vielleicht auch erreichen möchte, dass er eben genau das nicht ist, nämlich dass er eben kein rechter, in Anführungsstrichen, Fußballschläger mehr ist, der jetzt vielleicht bei Energie Cottbus mal gewesen ist oder auch nicht, sondern er will eben dieses Bild nach außen bringen, dass er ein gesettelter Politiker ist, der eben gut arbeitet. Und jetzt ist die Frage, wahrscheinlich ist er dann in anderen Bereichen, tritt er eher leger auf, wenn es dann eben in diese Jugendgeschichten reingeht. Deswegen könnte es auch spannend sein, wie er am Wochenende auftritt, was er da trägt. Da könnte man natürlich dann auch nochmal drüber sprechen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er da auch mit einem Anzug auftreten wird, weil es natürlich so ein bisschen auch zu seiner Außenwirkung passt, über die wir jetzt ja auch schon gesprochen haben, mit der klaren Positionierung und als professionellere Partei.
Ich sage Rollkragen und ein braunes Sakko.
Braunes Sakko?
Ja, oder so, ja, so grünlich-bräunliches Sakko. Sowas stelle ich mir vor. So sehen die nämlich immer alle aus. Rollkragen und Sakko haben die immer gerne jetzt an, die sich ein bisschen seriöser geben wollen.
Okay, ich sage, er macht einen klassischen Anzug mit Krawatte.
Okay, mal sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie er aussieht. Aber das natürlich insbesondere in solchen, ich sag mal, Subkulturen, die ja bei eher politisch extremeren Menschen dann ja doch auch sich oft über die Mode darstellt, ist natürlich ein Punkt. Deswegen kann man das mal spannend sein. Ich meine, auch in dem im genau rechten Vorfeld sieht man natürlich auch bei der identitären Bewegung, sieht man natürlich einen entsprechenden Style, den die Leute alle haben. Das kann man ja natürlich nicht leugnen. Und aber ich habe ja schon gesagt, ich finde, man sieht diese Tendenzen, es ist total komisch, dass wir jetzt so eine Stilkritik machen, aber man sieht diese Tendenzen bei ihm schon. Also, dass man dann vielleicht mal ein Poloshirt anhat, wenn es dann ein bisschen legerer ist, dass es dort viele gibt, die Radikale, die bewusst auch sich etwas ordentlicher anziehen, das gibt es ja auch. Und dann ist man eben ein Teil dieser Subkultur. Wie dem auch sei, da am Wochenende gibt es dann doch auch so ein paar Sachen, um auch die etwas Radikaleren dann doch zufriedenzustellen. Und das ist vielleicht noch was Spannendes, wo wir jetzt auch noch mal drüber reden müssen. Und zwar, das ist ja jetzt eine Recherche gewesen vom WDR und vom NDR. Die haben da so Einladungen recherchiert an eben dann doch an Personen und Akteure und Medien und Organisationen, die eben aus dem neurechten Vorfeld kommen. Da gibt es Einladungen und das war ja bei den Bundeskongressen der Jungen Alternative auch immer so, da gab es so Märkte der Möglichkeiten, haben die das, glaube ich, immer genannt, und da konnte dann irgendwie die Sezession oder irgendwie der Antaios Verlag oder Jung Europa Verlag, also diese neurechten Verlage und Organisationen hatten dann so Stände und dann konnte man da vorbeigucken und dann waren da die entsprechenden Akteure, die man auch kennt, und hängen da halt irgendwie am Rande dieser Bundeskongresse oder jetzt eben auch dieses Parteitages ab. Das ist jetzt recherchiert, das hat die AfD auch bestätigt, das hat der Bundesvorstand bestätigt, der hat die auch eingeladen. Das war nicht Jean-Pascal Hohm, sondern das war der Bundesvorstand, der dann aber auch kontrollieren wollte, was denn da für Flyer ausgelegt werden und so weiter. Insgesamt sind 26 Organisationen, Medienvereine und Influencer offiziell eingeladen und können sich, wenn sie wollen, im Foyer der Veranstaltung mit Infoständen präsentieren. Viele von ihnen sind alte Bekannte, die schon bei früher Veranstaltungen der JA dabei waren. Und diese Ausstellerliste, die findet aber auch die wurde abgesegnet eben vom Parteivorstand. Dafür verantwortlich, also auch für diese ganze Neugründung, ist dann unter anderem auch Dennis Holoch, der Bundestagsabgeordnete und auch Mitglied des Parteivorstands ist. Die Sezession steht da jetzt drauf, also das ist ja die Zeitung, rund um Götz Kubitschek in Schnellroda da produziert und herausgegeben wird. Genau, was ist da? Der Junge Europa Verlag von Philipp Stein ist da, der wird ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Der Philipp Stein hat ja auch, ist ja auch Mitgründer, glaube ich, oder Vorsitzender von 1%, die ja auch der IB nahestehen. Die IB selber ist ja auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD, also die sind per se so nicht eingeladen. Allerdings werden da sicher auch wahrscheinlich IB-nah oder IB-Akteure auftauchen, kann ich mir vorstellen. Das Filmkunstkollektiv ist da, Info direkt aus Österreich sind da, das sind ja alles eigentlich sehr IB-nahe Organisationen, wenn sie nicht so gefühlt schon personell so Überschneidungen sind, dass man das fast als deckungsgleich sehen kann. Genau, und da gibt's also vor allem, ich glaube, in diesem Influencer-Bereich, Ketzer der Neuzeit etc., werden da viele da sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige bekannte Akteure, einschlägige Akteure aus dem neurechten Vorfeld da sein werden. Also man hat sich da nicht getraut, also ich sage wirklich meiner Meinung nach nicht getraut. Ich glaube, wenn es nach der AfD-Führung gehen würde, des Bundesvorstandes, hätte man darauf verzichten können, dass solche Leute kommen. Aber ich glaube, man wollte das Risiko nicht eingehen und hofft dadurch, einen geräuschloseren Gründungsparteitag zu haben, ohne dass es da vielleicht besonders viel Widerstände gibt aus innerhalb der dann ja dort anreisenden zukünftigen Mitglieder dieser Jugendorganisation.
Ja, ich will noch mal ein bisschen genauer auf diese Verbindung auch zur IB eingehen, beziehungsweise zu dem Vorfeld, aber auch zu bestimmten Charakteren innerhalb der AfD, die Hohm hat. Und da gibt es nämlich einen Bericht oder einen Einstufungsvermerk des Landesamtes für Verfassungsschutz Brandenburg. Dieser Vermerk geht es um die Einstufung des Landesverbandes Brandenburg der Partei Alternative für Deutschland als gesichert extremistische Bestrebung. Und wenn man sich das Ding durchliest, das hat 140 Seiten, aber darin taucht Hohm mindestens 27 Mal auf, namentlich. Und das finde ich dahingehend spannend, weil da zum Beispiel gesagt wird, dass er noch Anfang diesen Jahres, also es ist eine Neueinstufung, es wird ja immer wieder mal gemacht, aber Anfang diesen Jahres hat er gemeinsam mit einem Kollegen, Lars Schieske, der wird hier auch genannt in dem Einstufungsvermerk, hat er eben den Dortmunder Bundestagsabgeordneten Matthias Helfferich, na gut, das war letztes Jahr, nach Cottbus eingeladen, um dort ihn über das Thema Remigration sprechen zu lassen. Und das Landesamt für Verfassungsschutz hat dabei scheinbar eine Tonaufnahme bekommen, die eben diesen Vortrag von Helfferich eben mitgeschnitten hat und die daraus dann eben zitieren. Und es gab aber auch keine Widerrede von Hohm oder von Schieske, die ihn eben eingeladen haben. Das zeigt, finde ich, auch nochmal das, worüber wir eben schon gesprochen haben, dass es nämlich genau darum geht, dass sie nach außen so ein bisschen den etwas gesettelteren bürgerlichen Schein aufrechterhalten und dann bei internen Veranstaltungen das Eigentliche rauskommt. Und das ist, finde ich, das Spannende, weil nämlich genau da dieser Remigrationsansatz, der vor einem Jahr ja auch noch so für großes Trara gesorgt hat. Und Helfferich sagt hier wohl laut diesem Einstufungsvermerk des Verfassungsschutzes, dass es am Ende auch darum geht, Zitat jetzt aus dem Einstufungsvermerk, schlussendlich geht es ihm aber auch um jene deutschen Staatsbürger, an deren allgemeiner Integrationsleistung er zweifelt. Mehrfach unterscheidet Helfferich dabei zwischen einer nur auf Papier verbrieften Staatsbürgerschaft, in Klammern Wahlvolk, und Deutschen in einem abstammungsmäßigen Sinn. Und dann weiter, die Anwesenden, darunter die Brandenburger AfD-Politiker Hohm und Schieske, widersprachen an dieser Stelle nicht, Komma. Dann ist ein Teil geschwärzt, den kann man jetzt an dieser Stelle eben nicht lesen. Aber das ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen das, was auch nochmal zeigt, wie das dort innerhalb der Partei läuft. Und was Hohm auch sagt, auf einem beim Tweet bei X hat er am 12.01.25 gesagt, die Neustrukturierung der Organisation, also der jungen Alternative, würde eben jene besser vor staatlicher Repression schützen. Das sind so Punkte, die da nochmal reinfallen. Und dann gibt es auch noch wieder Überschneidungen. Der Landesvorstand der Brandenburger AfD selbst hat sich einer Verzahnung mit dem rechtsextremistischen Vorfeld verschrieben, weshalb nicht anzunehmen ist, also jetzt weiter zitiert aus dem Einstufungsvermerk, dass die neue Jugendorganisation Verbindungen etwa zur identitären Bewegung oder zum IFS abbrechen wird. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen die Einstufung jetzt des Verfassungsschutzes, aber das hast du ja im Endeffekt gerade auch so gesagt, dass man davon ausgehen kann, dass es da auch weiterhin Überschneidungen geben wird und wahrscheinlich sogar einige Charaktere da auf dem Gründungstag oder bei dem Treffen jetzt am Wochenende auftauchen werden.
Aber wenn du Matthias Helfferich ansprichst und sehr, sehr spannend, und ich glaube, es gibt aber für das, was du gerade erläutert hast, auch mit Jean-Pascal Hohm, der dann dort bei dieser Veranstaltung ist, auch eine parteistrategische Lesart. Und zwar ist ja der NRW-Landesverband der AfD, das ist ja auch losgelöst jetzt von der Gründung der neuen Jugendorganisation, sehr spannend. Der ist sehr, sehr zerstritten zwischen eben, ich sag mal, einem pragmatischen, im rechten Vorfeld als Libcon verschriebenen Teil, der ja momentan ja auch die Führung dieses Landesverbandes hat unter Martin Vinzenz. Und Matthias Helfferich, auch Mitglied des Landesverbands NRW, ist quasi die Gegenseite, quasi die radikalere Position. Da gibt es ganz extreme Streitigkeiten, die bis nach Berlin ausgestrahlt sind. Das wäre eine eigene Folge. Aber das sind diese beiden Flügel. Und was man hört könnte, ist eben, die sind beide relativ jung, also sowohl Martin Vinzenz als auch Matthias Helfferich, beide nicht jung genug, um da Mitglied zu sein. Aber es gibt auch die Befürchtung, dass es eben diese Streitigkeiten auch sich dann in der neuen Jugendorganisation fortsetzen könnten und es dann eben auch bei den Abstimmungen dann am Wochenende, wenn auch Landesvorsitzende gewählt werden des Jugendverbandes, es vor allem in NRW zu Streit kommen könnte, zu einer Kampfabstimmung beispielsweise. In allen anderen zu gründenden Landesverbänden scheint man sich da schon relativ einig zu sein. Und dass quasi auch Jean-Pascal Hohm auch hier quasi versucht, einen gewissen Einfluss zu nehmen oder vielleicht auch zu versuchen, eine Kampfabstimmung zu verhindern. Genau, also das spielt, glaube ich, eine große Rolle, was da in Nordrhein-Westfalen passiert, sowohl in der Bundespartei, aber wird wahrscheinlich auch eine Rolle spielen auf diesem Jugendparteitag, weil es dort eben relativ relevante Flügelkämpfe gibt, die auch schon nach Berlin ausstrahlen und auch Alice Weidel da eine relativ undurchsichtige Rolle spielt, auf welche Seite sie sich da schlägt und so weiter. Aber wie gesagt, es könnte eine eigene Folge sein. Genau, aber deswegen ist das auf jeden Fall ein spannender Punkt, mal zu gucken auch, wie einig werden sich die Delegierten eigentlich sein, wenn man dann entsprechende Posten besetzen muss in der neuen Jugendorganisation und wie geräuschlos das eben passiert. Und einen letzten Punkt, den ich, glaube ich, noch ansprechen würde, wird es knallen in Gießen am Wochenende? Sprich, wie extrem werden Gegendemonstrationen sein? Weil die sind ja wie immer bei AfD-Parteitagen oder Parteiveranstaltungen natürlich angekündigt. Hast du schon was gehört?
Bisher noch nicht wirklich. Ich kann es mir tatsächlich nicht so richtig vorstellen. Ich meine, es war ja in letzter Zeit immer groß angekündigt. Was ich mir vorstellen könnte, dass man ähnlich wie in Riesa, du erinnerst dich, mit Blockaden versuchen wird, das Ganze so ein bisschen zu blockieren. Auf der anderen Seite, ich kenne jetzt das Gelände da in und um Gießen nicht, wie das da aussieht. Es gab ja auch verschiedene Anmeldungen von Demonstrationen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Gießen ja aber auch so eine kleine oder so eine halbe Universitätsstadt. Und meistens ist ja doch Protest in Universitätsstädten immer ein bisschen größer gewesen als jetzt in so einer, ich sag mal, Provinzstadt wie Riesa. Das heißt, es könnte schon sein, dass da mehr passiert, wenngleich ich das nicht in so einem Ausmaß erwarte, wie das früher noch, ja, ich würde mal sagen, so vor 10 Jahren wäre das, glaube ich, anders abgelaufen als heute. Also das ist so ein bisschen mein Gefühl, dass Ja, ich glaube nicht dran, dass es da groß knallen wird. Es wird Blockadeversuche geben, davon gehe ich aus, aber viel mehr auch nicht. Wäre jetzt so meine Einschätzung.
Würde ich ähnlich einschätzen. Ich war ja sowohl in Essen beim Bundesparteitag vor 24. Dann war ich in Riesa beim Bundesparteitag dieses Jahr, am Anfang des Jahres. In Riesa war ich ja sogar drin bei der AfD, um zu berichten. In Essen habe ich quasi von den Demonstrationen berichtet. Und es ist ja eigentlich genau das, was du sagst. Also es gibt ja immer diese Organisation, die nennt sich Widersetzen. Wortspiel, glaube ich auch, wegen Sätzen und Sitzblockaden, keine Ahnung. Die rufen immer und
Widerstand.
Bitte?
Und Widerstand.
Ja, genau. Oder sich halt eben dem widersetzen. Egal, die machen ja eigentlich immer das Gleiche, die rufen auf, die mobilisieren deutschlandweit, karren die Leute deutschlandweit in die jeweilige Stadt, wo das ausgerichtet wird und versuchen dann, wie du gesagt hast, die Zugangswege zu blockieren, sprich dafür zu sorgen oder zu versuchen dafür zu sorgen, dass eigentlich diese Veranstaltungen nicht stattfinden können, weil entsprechend nicht die Delegierten oder die jetzt die Mitglieder dann da der neuen Jugendorganisation, der Bundesvorstand oder was, dass die alle nicht zu der Veranstaltung kommen und dann im Zweifel man eben einen Parteitag nicht veranstalten könnte. Das war ja immer, wenn sie sich hätten aussuchen können, hätten sie ja dann so radikal blockiert. Das hat dann meistens dafür gesorgt, dass sich so ein Parteitag um vielleicht ein, zwei Stunden, wenn überhaupt, verzögert, weil es ein bisschen länger gedauert hat. Hat man dann auch mal vor Hotels gesessen, dann kamen die da nicht raus, aber die Polizei hat die dann immer weggeräumt. Dazu muss man sagen, diese Widersetzen-Leute, die sind relativ gut organisiert, aber die sagen auch, dass sie nicht mehr machen, also das sagen die auch bewusst, denen geht es nur darum quasi, also was heißt nur, aber deren Ziel ist eben mit Sitzblockaden, zivilen Ungehorsam, wie es ja immer heißt, quasi diese Zugangswege zu verhindern, da setzt man sich auf die Straße. Aber mehr macht man auch nicht. Das heißt, die große Frage ist, werden es noch andere Organisationen geben, andere linkere, linksradikale, anarchistische Autonome geben, die sagen, naja, uns geht es jetzt hier nicht darum, diese Zugangswege zu blockieren, sondern wollen wir ein Zeichen setzen, ja? Wollen wir irgendwie in Gießen randalieren gehen, weil wir die AfD hier ablehnen, so G20-Style, ne? Also you know what I mean.
Ja, aber da sind wir, glaube ich, gesagt, das war das, was ich meinte, seit 10 Jahren sind wir von sowas weit entfernt, weil die Szene eben so in meinen Augen, was ich beobachten kann, eben mittlerweile ganz anders ist. Und wenn ich jetzt flapsig sagen würde, die sind immer noch dabei, gegen den Genozid zu demonstrieren, und da liegt immer noch ihr Fokus. Also flapsig, ne? Ein bisschen ja, polemisch.
Also ich sehe das auch so. Nur der Vollständigkeit halber muss man sagen, es gab auf Indymedia einen Aufruf und da wird genau das gesagt. Es wird an Anarchistinnen und autoritäre Menschen appelliert, gegen den Parteitag und seine Helferinnen zu kämpfen. Und dann heißt es eben weiter, es reicht nicht, die Straßen zu blockieren und die Gründung für ein paar Stunden zu verhindern. Sprich, die Polizei sagt, ah ja, das könnte ein Aufruf zu Gewalt sein, eben andere Aktionen zu machen. Ja, marodierend durch die Straßen ziehen, I don't know. Genau, aber ich würde das auch so einschätzen, dass das ein leerer Appell ist, in der Hoffnung, da ein bisschen Stunk zu machen, weil vergleichbare Aufrufe bei Indymedia gab es auch vor den letzten Parteitagen der AfD. Und da ist auch, wie gesagt, nicht mehr passiert, als dass es am frühen Vormittag diese Blockadeaktion gab, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Und dann im Verlaufe des Tages die bürgerlichen Großdemonstrationen gegen diese Parteitage dann eigentlich auch jeden radikalen Widerstand verdrängt haben, weil es sich natürlich dann auch schwer randalieren lässt, wenn plötzlich 30.000 grüne Jugendmitglieder mit ihren Kindern und Omas gegen rechts gegen den AfD-Parteitag demonstrieren. Das ist, finde ich, auch immer so ein interessantes Phänomen, dass ja im Endeffekt diese großen bürgerlichen Demonstrationen eigentlich dann eher ein Problem sind für die radikaleren Gruppen, weil es halt schwierig ist, dann da zu randalieren, wenn dann eben so eine große Demonstration in der Nähe ist, die eigentlich den ganzen
Raum. Jetzt hast du diesen ganzen Gewaltaspekt angesprochen und da würde ich gerne auch noch mal den großen Schwung zurück zu Jean-Pascal Hohm machen, weil der sich nämlich auch mit der Gewaltfrage beschäftigt hat und da ganz offen bei Spiegel TV im vergangenen Jahr drüber gesprochen hat, und zwar in einem Beitrag, einer Reportage über den Wahlkampf der AfD, hatte Spiegel TV das ausgestrahlt und da nochmal Zitat aus dem Einstufungsvermerk des Verfassungsschutzes Brandenburg, der eben dann Jean-Pascal Hohm aus dieser Spiegel TV-Doku zitiert, und Hohm sagt dort eben, Zitat, betreibt Kampfsport, bildet Gemeinschaft und werdet wehrhaft. Gerade in einer Situation, in der man unser Land, unsere Städte mit Millionen Kulturfremden flutet, die sich hier wie Eroberer verhalten, müssen wir uns verteidigen können. Und das ist, finde ich, genau wieder dieser Duktus. Und das finde ich dahingehend spannend, dass er das scheinbar öffentlich im Beisein von Spiegel TV eben gesagt hat, weil das ja wieder genau gegen diesen klassischen Ansatz spricht, dass man sich professionalisieren will, weil er ja hier im Endeffekt genau das macht, diesen Kampfsportansatz, wehrhaft werden. Das ist ja eigentlich genau wieder dieser Gewaltaspekt, den man ja eigentlich in einer professionellen Partei und auch in einer professionellen Jugendstruktur ja eigentlich genau nicht haben möchte, weil Gewalt ja immer in den Augen von Ermittlungsbehörden ein Ansatz für eine extremistische Gruppierung ist. Gewalt ist Teil von Extremismus und deswegen gehört das natürlich auch mit dazu, dass man sowas beobachtet. Ist natürlich die Frage, wie er jetzt darauf antworten würde, wenn er das liest, aber, oder nicht liest, sondern wenn man ihn damit konfrontieren würde. Aber es ist natürlich trotzdem ein spannender Punkt, den man da nicht außer Acht lassen kann. Und es wäre natürlich spannend, wenn man jetzt sieht, der wird, wenn er gewählt wird und man ihn darauf anspricht, was er dazu sagen würde, wie er das heute sieht, ob immer noch Kampfsport notwendig ist bei einer AfD-Jugendorganisation, um sich dagegen eben zu wehren.
Bleibt spannend, ob er das weiterhin sagen wird. Vielleicht wird man ja am Wochenende schlauer.
Ja, das ist, glaube ich, der spannende Punkt. Wie gesagt, man muss mal abwarten. Es ist ja auch noch nicht 100% klar, ob er es wirklich wird. Also du hast ja schon gesagt, man kann mit relativ großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er das eben wird. Die spannende Frage ist natürlich auch, wer werden seine Stellvertreterinnen, Stellvertreter, das sollen ja bis zu 3 Stück sein, die dann eben daneben stehen. Aber, und das ist vielleicht auch nochmal spannend, anders als bei der Mutterpartei wird die Jugendorganisation nur eine Spitze haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt.
Das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Punkt, weil Jean-Pascal Hohm auch in einem Interview mit der Jungen Freiheit, jetzt muss ich wirklich die Junge Freiheit zitieren, auch eigentlich gesagt hat, dass er eine Doppelspitze für nicht sinnvoll hält und für nicht effizient und so weiter und so fort. Und wenn man ihn da jetzt mal die Frage stellt, wie er das denn dann rechtfertigen, dass es in seiner Mutterpartei, in der Bundespartei eine Doppelspitze gibt, wäre ich gespannt über seine Antwort, weil dann wäre ja vielleicht die allererste Meldung, die man machen könnte über den neu gewählten Vorsitzenden der Generation Deutschland, also der Jugendorganisation der AfD, fordert Abschaffung der Doppelspitze der AfD. Und das wäre dann mit dem Blick auf den Parteitag im Sommer in Erfurt sehr spannend, weil dann natürlich sich die Frage stellt, wer wird's machen? Chrupalla oder Weidel? Die Antwort ist, glaube ich, klar, aber könnte ein Machtkampf werden.
Ja, es bleibt spannend. Wir müssen abwarten, was dort am Wochenende passiert. Und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt eigentlich schon sagen können, dass wir uns in der nächsten Folge genau damit dann nochmal beschäftigen werden und dann vielleicht auch ein bisschen mehr über die anderen Personen sagen können, die dort in die Spitze der neuen potenziellen Generation Deutschland gewählt werden können. Oder gewählt worden sind, so muss man das dann
richtig
sagen.
Richtig. Folgt uns, liked uns. Und 100.000, wir haben 100.000 Downloads. Ich habe Sven eigentlich versprochen, dass ich einen Post mache, habe ich vergessen, aber dann werde ich noch tun und sage hier, wir haben 100.000 Downloads seit Bestehen unseres Podcasts. Ich weiß, andere große Podcasts, die haben das an einer Folge und wir haben dafür wie viel gebraucht? 70? Nee. 65
oder so sind wir, glaube ich.
Aber wir sind trotzdem, glaube ich, stolz drauf und freuen uns über unsere treuen Fans. Ich finde 100.000 insgesamt ist schon ein Wort.
Ja, vor allem für so einen doch schon sehr Special Interest Podcast, wie das unserer ist. Also vielen Dank immer fürs Zuhören, vielen Dank fürs Streamen und lasst uns, wie gesagt, gerne einen Kommentar da, immer mit dem Blick auf den potenziellen Algorithmus. Also vielen Dank für die 100.000 Streams Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ciao.